ARD.
Besonders körperdysmorphe Störungen sind auf dem Vormarsch. Da wissen wir alle, was Social Media für einen großen Beitrag dazu leistet. Und es führt dazu, dass Betroffene das eigene Aussehen stark fehlerhaft wahrnehmen. Und da darf man die Frage schon stellen: Ist das krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH. Ich bin Maximilian Pollux, ich stelle mich jetzt einfach mal zuerst vor, der Gangster in der Runde. Weiter geht's dann mit dem J, der sitzt rechts von mir.
Jurastudent, genau.
Jurastudent Roman Lenke hat auch, ja,
rechtlich einiges durch.
Staatsexamen jetzt
ja,
gerade.
Ja, ist gehört. Ja nur auswendig lernen eigentlich.
Wer zahlt deine Wohnung?
Kokain.
Ach so, ich dachte der Papa im Jurastudium.
Nein. Also aktuell, um ehrlich zu sein, der SWR.
Das ist aber nett.
Alles von euren Gebühren. Nein, ich arbeite hier und kriege ein bisschen Geld. Und damit zahle ich Steuern und mit dem Rest, der übrig bleibt, damit zahle ich meine Wohnung.
Ich weiß,
nicht, dass ihr denkt.
Der wohnt hier. Der hat hier so einen kleinen Raum. Da wohnt er und dann holen wir den immer raus zum
Aufnehmen. Ich sehe schon die ersten so mit unseren Geldern.
Ja. Und wer hier auch noch ist und das glockenhelle Lachen haben wir schon gehört, ist Nina Workhard.
Genau, die Herrin, die kann ihr Lachen nie verbergen.
Und wir haben heute eine Gästin da. Das ist die Natalie Köck.
Hallo, ich freue mich.
Ich stelle dich jetzt mal kurz so ein bisschen vor. Du bist dreifach approbierte Ärztin.
Mhm.
Du bist ausschließlich tätig in der ästhetischen und Lasermedizin. Außerdem bist du Businesswoman, denn du bist auch die Praxisinhaberin der Privatpraxis.
Lästhetik. Den Namen damals dachte ich, dass er relativ einfach wäre, aber tatsächlich habe ich mir damals nicht in der Haut von einer Deutschen sozusagen überlegt. Wir dachten uns, dass es gut klingt auf Französisch, ja, für Deutschen anscheinend ein bisschen schwierig zu sagen.
Es klingt wunderschön.
Wenn man es lesen muss, wenn man es einmal gehört hat, ist es sofort drin.
Ja,
es klingt schon ästhetisch.
Aber sehr charmant gesagt jetzt.
Ja,
ne?
Also. Danke sehr. Nur mal, so viel ohne dich wären meine Lippen nicht so üppig. Na, Spaß. Wir kommen gleich dazu, was ich vielleicht mache. Aber
komm, ich rate, ist ein Bleaching.
Bleaching.
Wenn ich das nur machen könnte.
danke, nein, ich bin ganz zufrieden. Ich bin total happy. Das ist der einzige Part an mir, mit dem ich... Ach, jetzt hör doch mal auf. Bevor wir jetzt erzählen, was ich da vielleicht hätte machen lassen, würde ich ein kleines Intro so geben, damit wir mal ein paar Zahlen dazu hören, über was wir jetzt auch sprechen werden.
Ja, sehr gerne.
Okay.
Oh, ja.
2023 wurden weltweit knapp 35 Millionen chirurgische und nicht chirurgische Schönheitsoperationen durchgeführt. Die Tendenz stark steigend. Roman und Nini, was glaubt ihr denn? Was sind denn die häufigsten Eingriffe?
Wer will zuerst?
Wahrscheinlich habe ich am wenigsten Ahnung, soll ich?
Ja.
Dann kann man ein bisschen lachen. Also ich glaube, das häufigste bei Männern werden die Haaransätze sein. Und ich glaube, bei Menschen, die sich weiblich identifizieren, Lippen, Brüste oder Arsch. Oder Fettabsaugung.
Die Kombi.
Die Kombi davon.
Und in der Reihenfolge.
Alles auf einmal. Das ist der Dienstag.
Ja, ich glaube, da liegst du gar nicht so falsch. Also ich hätte jetzt auch getippt auf Filler, Lippen oder was auch immer im Gesichtsbereich, dass man ohne einen chirurgischen Eingriff bereits auffüllen kann. Das würde ich auf Platz 1 wählen. Und dann dicht gefolgt von natürlich Botox und... Also Muskelrelaxanz und dann auch schon Brustvergrößerung, glaube ich.
Also 23 sind laut dem, was ich habe, das Fettabsaugen mit rund 2,2 Millionen Eingriffen die weltweit beliebteste Schönheitskorrektur gewesen.
Boah.
Brustvergrößerung landet mit 1,9 Millionen Eingriffen vor Lidplastik und Bauchstraffungen. Aber wahrscheinlich sind da die nicht dabei, die wir jetzt gesagt haben.
Ja.
Filler einfach. Na, die sind nicht dabei.
Bestimmt, ja.
Ja, weil da ist mehr. Ja.
Was ist nochmal Filler? Das ist so die Unterspritzen der Haut?
Mit Filler meint man öfters Hyaluronsäure. Alles, was so Volumen gibt. Also Platz 1, die Lippen.
Mhm. Mhm. Wo macht man das denn sonst noch?
Wangen zum Beispiel.
Popo geht auch.
Mhm. Popo geht auch.
Hatte ich gerade tatsächlich eine interessante Session mit einem als Mann geborenen und als Frau lebenden Menschen, der sich den Popo aufspritzen lassen hat. Ja.
Mhm. Okay. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Stirn. So nach vorne.
Noch mehr Stirn.
Hey, boah! Oh.
Es ist in Asien sehr beliebt.
Okay, siehst du.
Aber ich würde es jetzt nicht nach oben machen, ne?
Sondern? Zur Seite oder was?
Ja, zwei Hörner.
Kann ich mir zur Tür gar nicht mehr. Okay, also dann haben wir natürlich, Lidplastik ist ja ganz oft Schlupflid, oder?
Ja.
Okay.
Ich bin noch nicht ganz mit diesem, in Asien beliebt zufrieden.
In Asien.
Spricht es für ein großes Gehirn, wenn hier vorne. die Stirn weiter nach vorne rauskommt?
Tatsächlich geht es mehr um den Übergang zu den Augenbrauen, also dass man es hier schön rund hat. Alles, was so puppenartig wirkt, ist sehr beliebt und damit dann diese Kuhle, die man öfters über die Augenbrauen Richtung oben, also frontal hat, wird da sehr gerne aufgefüllt.
In welchem Land wird am meisten nachgeholfen? Was meint ihr?
Ja, ich wusste es. Roman.
Ja. Ich bin sofort bei Thailand wegen Ladyboys.
Gar nicht so schlechter Gedanke, glaube ich, ja.
Ansonsten wahrscheinlich in den USA.
It is Brasil.
Ja,
es ist Brasilien.
Die Popo-Kultur.
Wenn man da ein bisschen so drüber nachdenkt, macht es Sinn, weil super wenig Kleidung brauchst du. Weißt du, bei den Bällern, du bist die ganze Zeit, du brauchst gar nichts. Daher kommt auch der Tanga daher, ihr Lieben. Mit über 2 Millionen Schönheitsoperationen haben die Südamerikaner die USA auf den 2. Platz verwiesen. Noch ein, zwei Sachen zu Deutschland. Wir gehören mit rund 463.000 Schönheitsoperationen zu den Ländern mit den meisten ästhetisch-plastischen Eingriffen weltweit. 85% aller PatientInnen sind Frauen. Da haben wir natürlich dann Botox, also Botulinumbehandlungen, Faltenunterspritzungen und die Oberlidstraffungen. Deutsche Männer machen am meisten Oberlider. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Seit ich das weiß, dann ist es wieder.
Ja.
Weil meine Mama hat es machen lassen, bei der war aber auch, es war schon eigentlich medizinisch notwendiger, so. Also die hat tatsächlich die Augen nicht mehr so gut aufbekommen. Aber das ist bei mir jetzt auch schon. Das könnte man jetzt schon machen.
Ja, da fängt's an.
Verdammt! Und seit ich das weiß, davor war mir es überhaupt nicht. Aber jetzt, wenn ich ohne Brille gucke, das sieht aus, als würde da...
Aber guck, das ist ein super wichtiger Punkt. Du sagst, seitdem du das weißt. Ja. Und das ist genau das. Man bringt öfters und viele junge Frauen sehr früh bei, Sachen zu sehen, die man früher nicht gesehen hat.
Nur weil einen jemand darauf hinweist, auf ein vermeintliches Problem oder Defizit.
Ja, krass.
Das könnte noch sehr spannend heute werden.
Das wird's auch.
Was das Ganze mit unserer Psyche macht. Aber lass uns erstmal weiter mit Zahlen laden.
Das Zweite bei Männern am meisten ist, was ich sehr gut verstehen kann, nach einer Gynäkomastie die Brust verkleinern. Heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen, meistens Östrogen, glaube ich, verschoben, die Brust ungewöhnlich weiblich wächst bei einer männlich gelesenen Person.
Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, ist wahrscheinlich oft mit Testomissbrauch oder andere Hormonmissbrauch.
Muss nicht mit Missbrauch einhergehen. Also es gibt auch tatsächlich in der Pubertät Veränderungen, dass einfach eine Disbalance im Körper entsteht und diese Gynäkomastie von alleine entsteht und später dann auch zu psychischen Problemen führt.
Es nehmen so viel weniger Leute wirklich für den Bodybuilding-Bereich Testosteron, als man denkt. Außerdem musst du überlegen, Testosteron als Medikament, das die ja kaufen, wird ja nicht gemacht für Bodybuilding, sondern es gibt ja viele Gründe, warum Männer eine Testosteronkur brauchen. Klar. Also kann es das ist häufiger als illegaler Missbrauch. Da kann die Gynäkomastie auch eine Folge sein. Auch aus anderen Gründen. Und das dritte ist Fettabsaugung.
Also in Deutschland?
Ja, bei Männern. Die meisten Patienten in Deutschland waren dabei zwischen 31 und 40 Jahre alt. Auch da passe ich genau rein, als ich das erste Mal was hab machen lassen soll. Lebten in einer Beziehung. Auch da passe ich rein. Und das Durchschnittsalter mittlerweile bei überhaupt bei allen PatientInnen sind es 44,3 Jahre.
Lässt
auch schon tief blicken, ne?
Ja, finde ich
also,
auch.
Ich meine, das ist ein Alter, da stehst du auf jeden Fall finanziell mit beiden Beinen, oder sollte man finanziell mit beiden Beinen im Leben stehen, sonst kann man es wahrscheinlich eh vergessen. Hat auch schon das eine oder andere gesehen, will vielleicht ein bisschen jung bleiben.
Ich habe einen Klassiker bei einer unserer Nachbarn, der einen Parkplatz neben uns hat, unten in der Garage. Es ging irgendwie los mit einem Motorrad. Dann kam so ein Anhänger, dann kam Jetski, dann kam kam das Cabrio.
Das
und ich glaube, als nächstes muss er jetzt unbedingt mal was machen lassen.
Das klingt bekannt.
Ja. Klassische Midlife-Crisis.
Es fängt mit dem Rennrad an.
Da musst du wirklich nochmal ran. Also was ich an den ganzen Zahlen wichtig finde, es sind mehr OPs als im Vorjahr. Und es ist 23 und es werden 24 mehr OPs sein als 23 und es werden dieses Jahr mehr OPs sein. Also es ist ein Trend. Bei der Vorbereitung für die Folge dachte ich eigentlich, da werde ich jetzt hier die Zahlen haben, die uns die Hosen ausziehen. Aber nein, trotz der vielen Eingriffe sterben vergleichsweise wenige Menschen an Komplikationen. Also es gibt nicht mal verlässliche Daten, so wenige sind's. Man geht davon aus, dass weltweit weniger als 250 Todesfälle pro Jahr passieren. Ich garantiere dir, es sterben mehr Leute dann an heruntergefallenen Lampen.
Ja.
Wirklich, weltweit, da bin ich mir sicher. Ziegeln, sagen wir Ziegel.
Gar nicht bewusst, dass es so ein großes Thema ist.
Also dass es risikoarm ist.
Ja, jede OP hat ein gewisses Risiko. Ja, ich dachte, das ist jetzt easy, weil es so ein Lifestyle-Ding geworden ist.
Ich meine, vielleicht gibt es auch eine Dunkelziffer, kann man auch sagen, aber Auf der anderen Seite gucken wir wirklich die schlimmste Komplikation, die passieren könnte. Es gibt andere Komplikationen, die nicht zum Tode führen, aber die trotzdem in dem Alltag auch belastend sein können, auch bei nicht-invasiven Behandlungen. Wenn man vom Botox ein Hängelid hat und das über mehrere Wochen das Augen nicht aufbekommt, da reden wir von weit über 250 in Deutschland im Jahr.
Mhm. Ja.
Okay, jeder empfindet das aber anders. Man könnte sagen, dafür lebt man noch. Also so schlimm ist es auch nicht. Ne? Aber wenn man die nicht aufbekommt und, keine Ahnung, ne, was Wichtiges vorhat, dann kann es schon auch belastend sein.
Also, gutes Beispiel.
Gut, ich würde es in Content verwandeln. Wahrscheinlich wäre es dann wieder okay, aber eigentlich ist es eine Katastrophe so.
Ja, genau.
Vor allem, wenn du eitel bist und dahin gehst und dann ist es...
Stell dir vor, du bist Richter oder Richterin und kriegst jetzt leider die Augen nicht mehr auf. Und das ist ein wichtiger Prozess vor dir. So, das kannst schon.
Stell dir vor, du musst beruflich schauen.
Stell dir vor, du hast deinen eigenen Körper und willst ein kleines bisschen schöner aussehen und fühlst dich danach komplett entstellt.
Ja. Oh ja.
Also. Ja. Die Fälle kennen wir auch. Ja. Und teilweise, wie gesagt, von nicht-invasiven Behandlungen, von Hyaluronsäure, die Erblindung ist die schlimmste Komplikation. Und genauso kann man den Stadium vorhin, also den Gewebsuntergang, die Nekrose ist etwas, was passiert und es passiert, ich würde schon sagen, weltweit jeden Tag. Also da muss man wirklich wissen, was man macht, wie man es macht und das sind Komplikationen, die langfristig auch das Gesicht wirklich deformieren können. Ne? Wenn ein Teil der Lippe abstirbt oder die Nase abstirbt, it happens, muss man wirklich sagen.
Der gefährlichste Eingriff, das weiß man mittlerweile von Social Media, ist der BBL, der Brazilian Butt Lift, im Kombiverfahren mit der, ich glaube, das ist dann der Eigenfetteinspritzung, da gibt es eine Sterblichkeitsrate von etwa 1 zu 4.000.
Ui.
Ja.
Was genau wird da gemacht, Nathalie?
Also am Endeffekt entfernt man Fett von bestimmten Körperstellen, wo man das Volumen nicht haben will. Ne? Also öfters zum Beispiel die Hüften und dann wird es woanders gespritzt, wo man eher das Volumen haben will. Man formt damit den Körper um und öfters wird das Fett dann eher in das Po gespritzt, um da Volumen zu geben.
Die Hip-Dips also wegzukriegen.
Den Übergang sozusagen zwischen die Hüften nach oben und unten. Also das, was die Kardashians so rund haben, was keine Sau sonst rund hat. Ne? Oder auch einfach den Po, um die Projektion wirklich zu geben und ne, wie man das so kennt, ne, diese riesige Po-Backen aufzubauen.
Ist, also ich habe wirklich keinen Plan, das hörst du schon an meinen Fragen. Ist Fett wirklich ein Gewebe, was du einfach so entnehmen kannst? Oder?
Es wird schon vorbereitet, aber tatsächlich ist es das beste Material, was man sich selbst unterspritzen kann. Das ist eigenes Gewebe, das wird dann wirklich abgesaugt, vorbereitet und wieder unterspritzt. Nur da gibt es das Risiko, wenn es in größere Gefäße landet. Und da muss man aufpassen, weil das Sterberisiko schon signifikant höher ist als andere OPs, weil etwas in die Gefäße landen kann, was schon wirklich dick ist auch. Ja.
Und dann der Körper eine Abwehrreaktion zeigt.
Man verschließt wirklich die Gefäße. Es kann dann zum Beispiel ins Gehirn auch landen, Embolie verursachen. Also die Fälle sind da. Und es gab vor kurzem, glaube ich, in der Türkei wieder eine Influencerin, die davon verstorben ist. Also,
ich habe auch jemanden gefolgt, die wirklich auch viel machen lässt. Und hat es auch. Und bei ihr war dann, von einem Tag auf den anderen ging es los mit Fieber so und hat dann sogar noch so irgendwie Stories gemacht, so irgendwie fühle ich mich nicht gut. Und dann die Leute, geh ins Klinik, sofort, weil das war so eine Woche vorher oder 10 Tage vorher die OP gehabt. Und die hat eine Sepsis.
Ja. Also eine Blutvergiftung.
Und dann ging es richtig bergab, also vorhin so, ich fühle mich nicht so wohl, bis okay, ich muss hier intensiv bleiben, waren dann irgendwie Stunden.
Also das, was bei der Fettabsaugung passiert im Po, wenn man davon stirbt, ist oft wenn dann eine Fettembolie, ne? Es kann in die Lunge, ins Gehirn, aber eine richtige
Embolie. Also einfach so ein Stückchen Fett oder halt...
Eine Blase vielleicht.
Schon normalerweise, also viele. Es muss schon viel in einem tiefen Gefäß sein. Man kennt von der Anatomie, wie man normalerweise gebaut ist, aber niemand sieht wirklich durch das Gewebe. Genau passiert es im Endeffekt mit Hyaluronsäure in kleine Gefäße ins Gesicht. Das ist das Größere, aber halt in einem Gefäß, der in sich größer ist.
Und so, weil du es jetzt gerade gesagt hast, heißt es, dass selbst ein guter Arzt, der eigentlich da jetzt nicht mal wirklich einen Fehler gemacht hat, aufgrund einer, ich will es nicht abnormal sagen, aber aufgrund einer Veränderung der Patientin, die er nicht vorhersehen konnte, diesen Fehler dann machen, also das passieren kann sozusagen.
Ja.
Ich würde sagen, natürlich eine interessante Information, weil man sagt ja eigentlich immer, ja, dann geh doch zu einem teuren Arzt oder so oder und dann kann nichts.
Ja, okay. Als wäre jeder Todesfall aufgrund von Pfusch
entstanden. Von Pfusch oder von, weil du sparen wolltest hier irgendwie oder so.
Rein statistisch gesehen, je mehr man die Behandlung führt, desto höher das Risiko, dass eine Komplikation passiert. Mhm. Ich hatte aus Erfahrung 5 Jahre lang keine einzige Komplikation. Mhm. Dieses Jahr 2 kleine Gefäßverschlüsse. es geht darum, dass man einfach weiß, dass die Komplikation passieren kann, dass man aufklärt und dass man selbst weiß, was macht man, wenn es passiert. Mhm. Und das muss man, wie gesagt, erkennen. Man muss mit dem Patienten auch einfach reden, erklären, wie erkenne ich überhaupt Komplikationen. Man muss sie in dem Moment erkennen, wenn es passiert. Und in dem Fall zum Beispiel, es gibt ein Medikament, was die Hyaluronsäure wieder auflösen kann. Mhm. Und das kann man dann unterspritzen, um das, was in dem Gefäß ist, wieder flüssig zu machen. Mhm, man cool. muss sich so vorstellen, ein Gefäß ist ein bisschen so wie ein Schlauch. Und wenn man die Hyaluronsäure drin unterspritzt, ist es ein bisschen so wie Beton in einem Schlauch. Es ist damit verschlossen und ein Gefäß bringt Blut. Es ist wie ein Autobahn Richtung eine Stadt. Die Stadt stirbt ab, wenn es kein Blut mehr bekommt, wenn die Autobahn zu ist.
Das muss man aber dann relativ schnell sein, oder?
Ja, ja. Spielt Zeit eine große Rolle.
Und das ist da, dann ist aber doch wieder besser, bei jemandem zu sein, der sehr qualifiziert ist, sehr gut ist, sehr aufmerksam ist. Weil wenn du das jetzt wieder bei jemandem gemacht hast, dem es eigentlich gar nicht so, der kriegt es ja entweder gar nicht mit oder handelt dann in dem Moment nicht richtig.
Ja, weil vielleicht der nächste Patient da ist, dann muss man schnell machen, man muss es erkennen und entsprechend handeln.
Können wir ganz kurz zu dem Beispiel der Influencerin, die Max gerade genannt hat, gehen? Sie hat gesagt, ich habe ein bisschen Fieber. Wahrscheinlich ist es je nach Eingriff ein anderes Anzeichen. Oder wie kann ich es denn? Also
ich muss da einmal betonen, ich bin keine Chirurgin, ich bin keine Facharzt für plastische Chirurgie. Ich bin Ärztin, ich möchte auch nicht operieren. Dafür habe ich wundervolle Kollegen und genauso möchte ich auch keinen Nagelpilz behandeln. Dafür gibt es wunderschöne auch Dermatologen. Sondern das, was wir machen, hat keine eigene Fachrichtung. Und ich finde das auch richtig, weil es einfach eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen sind, die vor allem eins benötigen und das ist ein feines Gefühl, nicht nur für das, was wir machen konkret, sondern auch mit dem Mensch selbst. Und das ist eine Mischung aus Psychologie und tatsächlich auch Lasermedizin, die man auch weder in der Chirurgie lernt, noch in der Dermatologie genau. Also muss man sich einfach wirklich selbst fortbilden und jeder darf damit seinen Weg finden.
Aber kann man sagen, dass man schon immer den richtigen Arzt aufsuchen sollte und jetzt nicht einfach irgendwie einen, der alles macht, so wie bei einer Karte, die irgendwie 100 Speisen hat? So. Also eher.
Also, verdammt. Ich sehe das so, wenn ich jetzt meinen Facharzt für Plastische Chirurgie gemacht hätte und 7 Jahre nach meinem Studium das wirklich lerne zu operieren, dann würde ich keine Lippen unterspritzen. Mhm. Außer, wenn die Denkweise ist, da kann ich noch was ein bisschen vom Kuchen haben. Mhm. Es tut mir leid, aber das ist wirklich so. Das geht schnell.
Ja.
10 Minuten. Mhm. Das ist bestimmt einfach, weil es gibt nämlich Ärzte, die keinen Facharzt haben, die das machen. Also muss es ja einfach sein. Also mache ich es nebenher. Das ist aber wirklich so, wie es gedacht wird. Und es gibt ein paar Ärzte, die sehr erfolgreich sind, die so wie ich, Arzt sind, kein Facharzt. Man kennt diese zwei Jungs aus Düsseldorf. Ja. Ne, und deren Erfolg triggert. Und ich glaube schon, dass sie und Heilpraktiker, das ist auch wieder ein Thema. Ein Heilpraktiker kann auch sehr gut unterspritzen. Und uiuiui, das, was ich jetzt sage, das wird auch bestimmt viele Ärzte einmal Gänsehaut geben. Aber das, was ich sage, weniger Ego, mehr Zusammenarbeit, dass man endlich denkt in dem Sinne vom Patienten, nicht in dem Sinne von seinem Portemonnaie.
Dankeschön. Ich sitze hier und reiße die Arme hoch, weil ich sehe Wartezimmer, ich sehe so viele Menschen, nicht nur in meinem Bekanntenkreis, die alle sagen, ey, mir wird nicht geholfen. Im Gegenteil, ich bin auf der Suche nach Passierschein A38. Ich werde von A nach B geschickt. Die schaffen es noch nicht mal, die Akten hin und her zu schicken, sondern ich als Patient muss darum bitten, kann ich die Akte haben, mein anderer Arzt will das haben. Also das ist ein Irrenhaus.
Ja, das ist die traurige Wahrheit auch. Und deswegen auch die Selbstständigkeit. Dann liegt es in meiner Verantwortung, unserer Verantwortung als Team, den Patienten zu helfen am Ende. Und das ist genauso wie beim Bäcker. Ich gehe doch nicht beim Bäcker, um einen Wurst zu kaufen. Ja?
Also man geht nicht zum Gehirnchirurgen, wenn man eine Herz-OP braucht.
Ja, in dem Fall ist es normalerweise so, wenn man zu einem Facharzt für plastische Chirurgie geht, dass es regelmäßige Kontrollen, die auch wirklich zeitnah nach der OP passieren, auch die ersten Tage. Man geht nie nach Hause am Tag der OP normalerweise. Mhm. Und diese Kontrollen sind normalerweise sehr eng nach der Behandlung. Weil wenn man es rechtzeitig kontrolliert und sieht, dass die Patientin Fieber hat oder Schmerzen hat, dann sollte sehr schnell gehandelt werden. Ja, und es geht wirklich um Antibiotika analysieren, vielleicht Abstriche machen, gucken, ob es Bakterien gibt an den Stellen, die operiert worden sind. Also normalerweise hat das, wie gesagt, überhaupt nicht zu passieren, wenn die Kontrolle passieren, wie sie geplant sind.
Mhm. Ja gut, USA ist natürlich, bei den USA wahrscheinlich versuchst du so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.
Ja, das ist der Punkt. Es gibt viel Tourismus, du meintest auch Thailand. Ne? Thailand ist sehr beliebt tatsächlich für OPs, weil die viel billiger sind. Aber wenn man schnell direkt nach Hause will, hat man dann niemanden, der das Ganze kontrolliert im Nachhinein. Also wieder so ein Punkt, ja, Reisen für eine OP, aber wie ist es im Nachhinein?
Ja, total. Also Aftercare ist ja ein riesiges Wort bei uns im Podcast, egal in welchem Themenbereich wir uns bewegen.
Ja.
Und das gehört einfach dazu. Man kann nicht nur A haben und dann B verweigern. Das
ja.
Die Zahlen sind ja trotzdem jetzt, also zumindest jetzt die wirklich schwerwiegenden Zwischenfälle, nicht super bedenkliche Zahlen. Jeder einzelne ist zu viel, aber boah, ey, da ist, wie gesagt, ich glaube, da ist Go-Kart-Fahren gefährlicher, so gefühlt, ne? Jetzt gibt's aber noch eine dunkle Seite der Medaille, und zwar die Sucht oder der Suchtaspekt nach Schönheits-OPs. Und was da auch noch mit dazu kommt, ist, die PatientInnen werden immer jünger.
Ja.
Und die Vorstellungen und Wünsche werden immer extremer. Besonders körperdysmorphe Störungen sind auf dem Vormarsch. Da wissen wir alle, was Social Media für einen großen Beitrag dazu leistet. Also körperdysmorphe Störungen, das führt dazu, dass Betroffene das eigene Aussehen stark fehlerhaft wahrnehmen und dadurch immer mehr machen lassen wollen. Da haben wir eine ganz besondere Form, die ich in meinem eigenen Umfeld mehrfach erlebt habe, die Lipfiller-Dysmorphia, bei der Betroffene ihre Lippen als normal oder gar zu schmal wahrnehmen, dann regelmäßig Filler nachspritzen lassen, obwohl die Lippen schon deutlich vergrößert sind.
Das ist fast
sind.
Eine Epidemie geworden, würde ich sagen.
Also das ist bitte beunruhigend.
Können wir das beim Namen nennen? Das ist dieses Schlauchboot.
So, das kannst du nennen, aber so darfst du es nicht. Das ist nicht nett, das zu nennen.
Nee, das ist nicht nett, aber damit jeder da draußen weiß, worüber wir reden.
Genau, das ist das, was gemeint ist.
Ich würde trotzdem den Begriff aus dem Vokabular streichen, weil...
Das ist eine Beleidigung für die Person, die es abkriegt. Das ist ja... mir ging es wirklich nur darum, damit jeder weiß, worum es geht. Bitte verwendet das nicht.
Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass sich Betroffene dann eben nicht mehr realistisch einschätzen können. Das ist das, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man es selber nicht hat. Du siehst es und du denkst, oh ja, also da ist jetzt, aber die Person selber sieht das nicht. Und da darf man die Frage schon stellen, ist das krank? Nathalie, wie erlebst du das? Weil du hast gesagt, eine Epidemie, und das ist natürlich nicht das, was man hören will von der Fachperson so.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es allgemein besser wird. Also Social Media hat einen Einfluss in beide Richtungen, und tatsächlich gibt es eine bestimmte Welle seit, ich würde sagen, so 1-2 Jahren, wo wir wirklich sagen, es geht um Selbstakzeptanz, dass man sich selbst lieben sollte, so wie man ist. Heißt aber nicht, dass man an sich nichts ändern lassen darf. Das ist der andere Punkt. Ich glaube, als Arzt ist zum Beispiel ein guter Tipp, einfach das Ganze zu dokumentieren. Bei uns wird jede Patientin fotografiert vor jeder Behandlung, alles in die Akte, alles datenschutzgemäß gespeichert, selbstverständlich. Und tatsächlich hat man damit ein Foto, was man von Behandlung zu Behandlung vergleichen kann. Wir haben Patientinnen, wo wir über 2, 3, 4 Jahre das Ganze zeigen können. Und ich hatte vor kurzem den Fall, das war jetzt nicht die Lippen, sondern wirklich das Gesicht in sich. Sie wollte immer wieder mehr Volumen haben. Sie ist Mitte 40, hatte sehr viel abgenommen, viel Cortison über viele Jahre genommen, und wir haben das Volumen wieder hergestellt bis zu einem gewissen Punkt, wo alles sehr schön war. Und dann hat es angefangen, dass sie es nicht mehr gesehen hat. Und da kamen die Fotos ins Spiel und ganz viele Gespräche, Zeit und Feingefühl, um das zu erklären. Am Ende, wenn es dieses Grundvertrauen gibt, hören sie auch. Sie sagte selbst, ihre Mama hat es gesagt, dass es zu viel ist. Ihre Tochter hat es gesagt. Und trotzdem meldete sie sich wieder, immer wieder für einen Termin.
Mhm.
Und es kam dann zu einem sehr nett gegebenen Verbot, die sie am Ende akzeptiert hat tatsächlich.
Ja, schöne Methode. Ich komme ja aus der Bildbearbeitung, aus der Beauty-Retusche. Und da wird auch teilweise 8 bis 10 Stunden an einem Bild rumretuschiert, damit es augenscheinlich perfekt ist, obwohl die Frau vielleicht vorher viel schöner war oder die Person im Auge des Betrachters, um einem Ideal zu entsprechen. Und wenn du dann auf Einblenden, Ausblenden gehst von den Ebenen, dann siehst du, was du überhaupt alles da getan hast und wie der Urzustand war. Und deswegen finde ich die Methode echt toll. Also Chapeau.
Es funktioniert auch, weil es geht nicht nur um das, was ich sage, gegen das, was sie sagt. Man kommuniziert und man kann es wirklich einfach schwarz auf weiß sozusagen zeigen. Mhm. Und tatsächlich mit diesem Abstand, ne, das komplette Gesicht. Man sieht sich immer viel in Details und fixieren uns auch ein bisschen auf die. Da sehen Frauen auch wieder ein bisschen anders als Männer. Man sagt, ne, dass ein Mann immer das Gesamtbild eher sieht. Das ist jetzt ein bisschen generell gesprochen. Mhm. Nicht jeder ist so, aber durch diese Fotos hilft man tatsächlich, den Weg zusammenzufinden. Ich sage nicht den richtigen, sondern den, den wir zusammen entscheiden.
Aber das ist ein ziemlich guter Punkt. Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Romina, eine Frau, die seit Jahren Leidensdruck hat.
Ja.
Ich fühle mich nicht wohl mit meiner Oberweite. Ich fühle mich nicht wohl mit meinem Bauch. Ich habe das Gefühl, man sieht das. Ich fühle mich nicht so wohl mit meinen Oberschenkeln. Wonach wäge ich die Entscheidung ab, lasse ich jetzt was machen oder nicht?
Die Entscheidung treffen wir zusammen. Also bei mir wäre das jetzt nicht für eine Fettabsaugung, weil wir so gut wie nur Gesichter behandeln. Und die Grundphilosophie ist, dass man nie aussehen sollte, als ob man was gemacht hätte, sondern dass man die beste Version von sich selbst ist. Und wenn jemand zu mir kommt, dauert tatsächlich das Erstgespräch relativ lange. Ich frage immer erst, was an einem gefällt. Sehr wichtiger Punkt, und öfter sind die Patientinnen erst überrascht. Ne? Ich sage, was gefällt Ihnen? Wir erklären ganz kurz alles, was medizinisch ist, dass es erstmal keine Kontraindikationen gibt. Aber da, wo ich am meisten Zeit gebe, ist wirklich dieses Zuhören. Sehr, sehr wichtig. Also den Spiegel geben. Der Problem ist nicht nur das, was man außen sieht, sondern das, was man auch miterlebt hat. Ne? Wenn man viele Pigmentflecken, das, man ist älter, man sieht älter aus, man fühlt sich aber nicht so alt. Da gibt es öfters eine Diskrepanz und es gibt Sachen, die man machen kann, anderen, die zu viel Risiken bedeuten. Nicht jeder ist gleich bereit, die gleichen Risiken in Kauf zu nehmen. Ja, und da, wie gesagt, viel Kommunikation.
Okay. Und auch als Patient fühlt man sich einfach ganz anders wahrgenommen, als wie eine Nummer, die einfach nur abgearbeitet werden soll.
Also ich war schon bei Ärzten, die zum Beispiel wenn sie dir Blut abnehmen oder so, und dann zicken die dich zum Beispiel an einer anderen Stelle, damit du das nicht so merkst. Ja. Aber was du machst, also zumindest bei mir, beim Bummel, ist es so toll. Und zwar, weißt du, was sie macht? Sie macht so, Pix. Und dann kriegst du den Pieks. Und das ist so krass, dieses Gefühl. Das ist
ein Magic Moment.
Ich verbinde dein Pieks. Also wenn du mich irgendwann mal anrufst und einfach Pieks machst, dann bin ich mir ganz sicher, ich kriege irgendwo den Arm rein.
Das ist schon viel klatter.
Pavlov, als es
Pavlovsche Reflex hast du. Aber da muss ich ganz kurz sagen, machst du das, wieso machst du das?
Viele Patienten freuen sich auf den Pieks.
So sehr, so richtig. Ja. Du bist bei uns zu Hause, bist du die Dr. Pieks.
Es macht so viel Sinn, also auch bei der Laserbehandlung, die ja wirklich schmerzhaft in Anführungszeichen für viele Menschen ist, lenkt Nathalie mit der anderen Hand, die gerade nicht behandelt, eine andere Körperstelle ab, ja, mit so einer Art Kitzeln oder Kratzen, damit der Reiz nicht nur auf dem Schmerz liegt.
Das funktioniert sehr gut. Das sollten sich Tätowierer mal angewöhnen.
Ja, ganz genau.
Das finde ich richtig so gut von mir. Aber
Pieks. Ja. Dr. Pieks, ja. Dr. Pieks ist zu Besuch.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den etwas, ja, dysmorph verschobenen Patientinnen. Ja. Passiert es dir, dass Menschen sich auf deine Meinung oder den gemeinsamen Weg nicht einlassen wollen und dagegen argumentieren oder vielleicht ja sogar es dazu kommt, dass dann keine Behandlung stattfindet?
Tatsächlich ist es, wir haben die Praxis seit über 6 Jahren, selten passiert, weil die Kommunikation an erster Stelle ist und die Entscheidung, die ich treffe, ist wirklich die, die für den Patient am besten ist. Nur wenn er das tatsächlich anders sieht, die schnellste Lösung für den Patient ist öfters einfach woanders zu gehen, tatsächlich.
Ja. Ne?
Und vor kurzem hat das zu was Schlechteres geführt. Die Patientin hat uns eine schlechte Bewertung auf Google zum Beispiel hinterlassen. Und das war ein richtiges Missverständnis, weil ich gesagt habe, ich will das Geld, was sie mir geben möchten für diese Behandlung, nicht annehmen, weil das nicht die richtige Behandlung für den jetzigen Zeitpunkt ist.
Mhm.
die Ergebnisse sind noch da. Es sieht sehr schön aus. Und wenn wir jetzt mehr machen, kriegt man am Ende Komplikationen von jeder Seitenbehandlung. Deswegen sollten wir abwarten. Und ich würde bei Ihnen eher eine andere Behandlung, die ein bisschen teurer war, und das aber wirklich in 6 Monaten eventuell durchführen. Und sie hat verstanden, ach, die Frau Köck will jetzt mehr Geld von mir nehmen.
Das muss man auch mit Absicht so ein bisschen falsch verstehen. So.
Weil ich
muss wollen, weil sie wollte sie ja.
Ich kriege heute nicht meinen Willen hier. Ja.
Und das war wirklich aus Frust, kann man wirklich sagen. Und die Rezension lassen wir auch nicht löschen. Mit sowas muss man sich auseinandersetzen. Ich gebe aber gerne die Patientin ein bisschen Zeit, darüber zu denken. Und dann reden wir drüber. Und öfters mit der Zeit ändert sich schon ein bisschen die Meinung. Wir schicken nochmal die Fotos. Ich erkläre, warum. Und sage auch, dass es von meiner Seite wirtschaftlich gesehen einfacher ist, die Behandlung durchzuführen. In der Zeit, wo ich das erkläre, hätte ich öfters die Behandlung 3-mal durchführen lassen.
Ja, du hast nichts wirklich davon, außer eben, dass du deinen Job so machst, wie du ihn vertreten möchtest.
Und Ethik steht an erster Stelle. Also es geht darum, dass ich abends gut schlafe und stolz bin auf das, was wir an dem Tag auch gemacht haben.
Die Zuhörerinnen, jetzt wisst ihr auch ein bisschen, warum wir Nathalie geholt haben. Also warum sie hier ist.
Ich habe gerade ein riesiges Grinsen im Gesicht, weil der Satz, der öffnet mein Herz. Ethik steht an erster Stelle. Ich habe die ganze Zeit, während du das gerade erzählt hast, das Bild eines Menschen mit einer Alkoholstörung im Kopf gehabt, dem die Familie sagt, hey, es ist ein bisschen viel, möchtest du nicht ein bisschen auf dich achten? Und die Trotzreaktion eintritt, oder vielleicht kann er auch schon gar nicht mehr anders.
Ja.
Und jetzt fängt er an, heimlich woanders zu trinken.
Ja. Es ist eine Sucht.
Ja, also wir gehen zusammen ja gerade der Frage auf den Grund, wann ist die Jagd nach dem Schönheitsideal krank? Vielleicht zu dir jetzt noch 1-2 Sachen, damit wir dich noch ein bisschen besser verstehen. Du hast Medizin studiert.
Ja.
Weil dreifach approbiert. Wie geht es überhaupt und wo hast du Medizin studiert?
Ich habe vor allem in Frankreich studiert. Ich bin Französin. Also ursprünglich ist meine Mama aus Indonesien und mein Papa halb Deutsch, halb Franzose. Mhm. Mein Papa kann kein Deutsch und es ist eine relativ lange Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich angefangen, Medizin in der französischen Armee zu studieren.
In der französischen Armee?
Ja, genau.
Okay,
also,
cool.
Ich war mit 17 Offizier in der französischen Armee und hatte da...
Ach, das ist noch eine Überraschung. Ja, was ist das?
17 Offizier?
17?
Ja, die Medizinstudenten kriegen direkt einen Offizierstatus tatsächlich. Hatte damals für 25 Jahre in der französischen Armee unterschrieben.
Boah.
Man kann mit 17 für 25 Jahre sich in der Armee verpflichten.
Je länger, desto besser, weil die Armee möchte ja, wenn sie in dich investiert, möchte sie so lange wie möglich was von dir haben.
Okay, Wow, okay.
Also warum die Armee auch, mein Papa war damals noch Colonel in der französischen Armee, selbst Arzt in der französischen Armee für Labormedizin, hat viel Forschung über Biowaffen etc. Und deswegen sind wir auch sehr viel umgezogen, habe 2 Jahre in Afrika gewohnt zum Beispiel, in Paris, dann in Bordeaux. Und da habe ich mein Studium angefangen, wie gesagt, in der französischen Armee. Da bin ich aber nur 1 Jahr geblieben. Eine lange Geschichte, wie gesagt. Auf jeden Fall war ich nach 1 Jahr wieder zivil und habe da weiter studiert, hatte dann die Lust nach ein bisschen was anderes und habe dann 1 Jahr Erasmus in München gemacht. Bei der LMU. Und das war das schönste Jahr meines Studiums, wirklich. Die deutschen Studenten, war das anders. Also die französischen Studenten miteinander.
Wie stellt man sich so vor, wie sie so rauchen? So. Ich stelle mir Franzosen immer, mit französischen Studenten stelle ich mir beim Rauchen vor. Also, sie rauchen an einem innen Café.
Ja, die rauchen und die sind sehr cool.
Lesen Sartre.
Ja, natürlich. Und ich war aber wirklich während diesem Erasmus-Jahr tatsächlich in München mehr zu Hause als in Bordeaux. Außer das Essen, da muss ich schon sagen.
Ja.
Das französische Essen.
Ja gut, das hast du dir auch Bayern ausgedacht.
Das ist ein harter Kontrast.
Ja, also tatsächlich gibt es in Frankreich diesen großen Konkurrenzdenken, vor allem im ersten Jahr. Ich kenne noch diese ganz, ganz wilde Uni, wo man sich noch von ganz oben an diese riesige Amphitheater, wo man sich noch Fisch geworfen hat von oben, dass die unten sehen, die Kurse nicht schreiben können. Also das war wild. Und dann hat sich das Ganze geändert zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr. Und dann, also viel Konkurrenzdenken in der Bib, die Bücher auseinandergenommen, die wichtigen Seiten wurden rausgerissen. Wirklich gaga.
Krass.
Und dann komme ich in Deutschland und dann setzen sie sich an einem Tisch und fragen sich gegenseitig Fragen über ein Thema wie der Mio.
So kann es auch gehen.
Sollen wir nur uns alle umarmen? In Frankreich kennt man sie so La Bise, wenn man sich morgen sagt, was ich persönlich weniger nah finde als eine Umarmung. Mhm. Tatsächlich habe ich das für das erste Mal gesehen, dass man sich Hallo sagt, indem man sich begrüßt und sich umarmt. Das fand ich auch, also sehr viel Liebe in Deutschland eigentlich.
Weniger Hihi, Haha.
Ja. Dieses gegenseitig Helfen hat mich da
schön
überzeugt. Und nach diesem medizinischen Jahr bei der LMU wusste ich, später werde ich, wenn ich Ärztin bin, in Deutschland arbeiten. Und bin dann zurück nach Frankreich, das Studium durchgezogen und mich dann beworben, sowohl in der Schweiz als in Deutschland. Und für die Schweiz braucht man auch die Approbation aus dem Land. Und damit wurde das auch anerkannt. Das war tatsächlich ein relativ langer Prozess, obwohl ich noch nicht wusste, wo ich genau arbeite. Und habe dann alle Plätze bekommen, die ich wollte, sowohl in Deutschland als in der Schweiz. Und meins war ein Bauchgefühl.
Ah.
Aber ja. Du hattest keine Verbindung so selber? Nee.
Ich bin dann mit meinem kleinen Toyota Yaris aus Bordeaux.
Das stelle ich mir so süß vor gerade.
Alleine gefahren und habe dann da angefangen in der Uniklinik in der Pathologie.
Cool. Ah. In Mainz in der Pato warst du. Da war ich, okay, cool.
Überraschungstags, ne?
Witzig, ja, wirklich. Ja. Aber Pathologie heißt Arbeit mit Leichen?
Jein. Die Arbeit an Leichen, das ist der Rechtsmediziner.
Okay.
Der Pathologe macht vor allem die Diagnose. Man muss sich da so vorstellen, wenn du jetzt einen Tumor in die Leber hättest und es zu einer Therapie führen muss. Man muss erstmal überhaupt wissen, ist das bösartig? Ist das jetzt nur ein Tumor, was benigne ist, was wächst, was man rausnimmt? Oder brauche ich eine Chemotherapie? Was brauche ich denn überhaupt für eine Therapie? Um die Therapie zu haben, brauchst du eine Diagnose. Mhm. Das heißt, er ist wirklich ganz am Anfang und von seiner Diagnose hängt wirklich die Therapie ab. Das fand ich faszinierend. Das ist wirklich die Arbeit an, man bekommt schon Organen oder Teile von Organen. Wenn man zum Beispiel den Tumor entfernt, wird er geschickt an den Pathologe, der das vorbereitet, schneidet und dann unter dem Mikroskop analysiert. Und damit, wenn er die Zellen sieht, kann dann sagen, was das für eine Diagnose ist.
Das ist ein sehr spannendes Feld.
Und wirklich, diese Arbeit mit Details, ne, man muss die Zellen erkennen, faszinierend. Hat mir sehr gut gefallen. Bis mir was anderes gefallen hat.
Da gibt es ja auch ohne Ende Fortschritte, ne? Gerade wenn es um Tumore, KI. Um Krebs geht. Ja.
Oder KI zur KI Hilfe der Erkennung.
Zur Bilderkennung von den Zellen. Super, super spannend. Entwickelt sich auch extrem viel.
Ja, ich war dem jetzt beim Hautarzt mal wieder ein Screening machen lassen, bei einem guten. Das war sehr interessant.
Ja, mit diesen Maschinen, wo man das fotografiert, ne?
Und dann hat er auch gesagt, er so, okay, das Programm flaggt mir das. Ich sag dir aber das und das ist schon mal nix. Und ich so, ich weiß nicht. Und er so, wenn du mein eigener Sohn wärst, würde ich dir sagen, das ist nichts. Und nicht so, okay.
Das ist ein schöner Satz.
Aber cool.
Aber das sage ich auch meinen Patientinnen. Gut, nicht, wenn du mein Sohn wärst. Aber tatsächlich, man behandelt die Patienten wie die eigene Familie. Und ab dem Zeitpunkt, wenn man es so sieht, glaube ich nicht, dass so viel Schlechtes passieren kann.
Mhm. Absolut, absolut. Okay, also Pathologie, Diagnostik.
Also kleinteiliges, sehr ordentliches, sehr gewissenhaftes Arbeiten an Details.
Ja.
Ah, da wärst du auch eine wunderbare Chemikerin in der Schweiz geworden, glaube ich, für Substanzen.
Das hat mir auch gefallen. Mir hätten so viele Sachen gefallen.
Und wann hast du dich entschieden, dich jetzt auf den ästhetischen Bereich zu
spezialisieren? Das war ein schleichender Prozess. Die Pathologie war sehr interessant. Wirklich diese Arbeit zwischen... Die Augen müssen sehen, das Gehirn muss verstehen, die Hände müssen richtig vorbereiten. Wenn man ein Stückchen vom Leber entfernt, muss man den auch orientieren. Wo ist der Teil nach oben, wo ist der Teil nach unten? Nicht, dass man sagt, okay, nach unten ist noch ein Stück Krebs noch da und dann entfernt man ein Stück weiter nach oben. Also man muss wirklich sagen, die 3D-Orientierung ist sehr wichtig, die Anatomie gut zu erkennen, auch dass das Gehirn das Ganze richtig sieht und richtig diagnostiziert. Das hatte mir sehr gut gefallen. Die Zusammenarbeit im Team hat mir schon weniger gefallen. Ich war sehr jung Ärztin. Ich war mit 24 fertig und habe da mit anderen Ärzten gearbeitet, die vielleicht von einer anderen Generation waren. Bin jeden Tag auf die Arbeit mit meinem Lächeln gekommen und Und ja, das war ein bisschen schwierig allgemein.
Das hören wir immer wieder. Ich höre das also immer wieder. Ich habe auch eine enge Freundin, die Medizin studiert so und wie umgegangen wird mit gerade weiblichen Kolleginnen, also so dieses Herablassende.
Ja, weiblich also, und gut gelaunt ist eigentlich K.O.-Kriterium.
Genau. Oder Mäuschen, mach mal so auf die Arzt. Ja, du bist, da denkst du dir so, bitte was? Schade. Und es also gibt fast, ein paar Branchen, in denen das ja sehr schwer wegzuziehen
ist. War wirklich fast Mobbing, würde ich jetzt mittlerweile. Das hat ja mir das Ganze wirklich kaputt gemacht. Ja.
Da höre ich auch im Studium immer wieder so Sachen wie von, wenn man da mal was zeigen soll am Oberschenkel, na dann komm mal her. Und dann ist es, ja, dann wird dann werden immer wieder dieselben Frauen irgendwie dann so genommen und durchgetatscht irgendwie, ja, von irgendwelchen
Das gibt's doch gar nicht.
Also ich hatte ein großes Problem mit einem Oberarzt, der mich teilweise erst zum Cocktail trinken einladen wollte. Aber das bleibt ein Thema für sich. Aber am Ende war das der mich wirklich am meisten gemobbt hat.
Würdest du sagen, das ist schon so ein Gott in Weiß, Götterkomplex?
Ja. Ganz schlimm.
Ich mache gerade viele Berufsstapler, dann gibt es ja auch welche im Ärztebereich. Und der eine hat eigentlich basically gesagt, so, ich habe mich verhalten wie ein Arschloch und alle haben erwartet, ich bin der Chefarzt.
Ja.
Es ist unangenehm, ist schwierig und wenn man dann auch noch darauf angewiesen ist, irgendwie mit diesen Menschen im Team zu arbeiten, kann es super unangenehm werden.
Aber so haben wir es genau gesagt, zwischen Assistenzärzte, man muss einfach, um den Oberarzt zu werden, muss man das Arschloch werden. Mhm. Und ich habe gesagt, das werde ich nicht machen. Aber dann ist es wieder diese andere Seite der Medaille, wenn man so nett und na, dann wird man schon öfter so ein bisschen
schwach wahrgenommen, obwohl es überhaupt nichts über die Qualität der Arbeit aussagt.
Ja, und dann war wirklich die Gedanke da, was kann ich machen, wo ich genauso meine Hände, diese Feinarbeit benutzen kann, trotzdem mit meinem Gehirn weiterarbeiten kann. Und tatsächlich, das ist ein Punkt, was wir noch nicht angesprochen haben, wo ich nicht zu schwer kranke Menschen sehen muss, weil ich es einfach tatsächlich nicht gut kann. Ich dachte, mit den Jahren wird es besser, ne? Es ist aber nie besser geworden.
Und das hättest du aber in der Pathologie oft auch gar nicht gehabt, wenn du nur mit dem Material gearbeitet hättest.
Und deswegen hat es diese erste Denkweise, nicht mit direkten kranken Menschen zu arbeiten.
Mhm. An der Stelle eine Frage, die Kollegen von dir, die das tun, wie geht's denn denen psychisch? Weil wenn der Tod immer präsent ist oder du immer an diesen Herausforderungen bist, dass das hier wirklich überlebenswichtig ist, die Arbeit, dann kann ich auch verstehen, dass dieser Komplex irgendwo herkommt, weil du rettest ja die ganze Zeit Leben.
Ja.
Auf der anderen Seite verlierst du ja auch irgendwie mal welche auf dem Weg.
Ja.
Erinnerst du dich, dass du so mal einen Brief geschickt hast, wo du dir gedacht hast, dieser Brief bedeutet Tod?
Und auch bei jungen Patienten.
Krass, bei mir auch Gänsehaut.
Bei jungen Patienten, wo der Brief sozusagen nicht mal an den Patienten geht, sondern vielleicht sogar an die Eltern.
Also der Brief geht immer an den behandelnden Arzt und der kommuniziert mit dem Patienten. Aber tatsächlich, wenn man einen Brustkrebs, der metastasiert ist und weitere Chemotherapien gemacht worden sind und man den weiteren Lymphknoten bekommt, der nach Chemotherapie ist, wo man sich hofft, okay, der wird komplett bearbeitet, komplett geschnitten. Das sind ein paar Sachen, die man sich angucken muss, also auch mikroskopisch gesehen. Wenn man da was findet, also mir hat es schon wehgetan, die meisten, und das ist auch vielleicht gesünder so, nehmen sich schon Abstand.
Mhm.
Ja, und dieser Abstand ist für den Arzt auch wichtig. Ja.
Vielleicht sogar auch für den Arzt überlebenswichtig, um diesen Job auf Dauer machen zu können.
Ja.
Wie ging es dir, als du diesen Brief geschrieben hast?
Nicht gut. Das sind Sachen, die man trotzdem mitnimmt. Da es nur Wörter auf dem Zettel sozusagen sind, ging es mir auf jeden Fall 1000-mal besser, als wenn ich den Patienten vor mir hätte. Mhm. Ja. Sachen, die deutlich schwieriger waren, sind Obduktionen von Babys zum Beispiel.
Wow.
Also, das sind Sachen, die man muss da auch wieder differenzieren zwischen Rechtsmediziner Obduktion und eine pathologische Obduktion.
Mhm.
Rechtsmedizin wird es erst gemacht, wenn es einen Verdacht auf Fremdgewalt sozusagen gibt. Bei den Kleinen ist es schon schwierig. Öfters geht es darum zu finden, warum eine Schwangerschaft nicht zu Ende gekommen ist.
Mhm.
Das muss man auch sagen. Und auch wenn es schwierig ist, wenn man eine Ursache findet, weiß man, dass am Ende die Patientin geholfen wird, die Mutter geholfen wird. Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Also am Ende wird es immer gemacht, um zu helfen. Auch wenn es weh tut. Und das ist das, was man nie vergessen sollte. Ja.
Ein schöner Satz.
Was ich vor allem auch gehört habe, schon bevor es jetzt diesen sehr schweren Teil getroffen hat, habe ich vor allem gehört, dass du eigentlich eine Selbstständige bist.
Ja.
So, ich habe gehört, Arbeit im Team schwierig, blöde Chefs, scheiße. Ich bin eigentlich gut gelaunt, würde gern so sein, wie ich bin.
Die hemmen mich alle, meine Expertise wird hier.
Wahrscheinlich sind sie auch manchmal noch langsam um dich rum und ungründlich. Und das ist dann eigentlich, spricht da ein Selbstständiger. Und so ist es gekommen. Was ist Schönheit für dich?
Schönheit ist, sich wohl in seiner Haut zu fühlen.
Hm.
Wie fühle ich mich in mir? Und wenn man sich selbst wohlfühlt, wirklich, das strahlt man aus. Man verhaltet sich anders. Man ist effizienter, glücklicher, man traut sich mehr. Das hat viele, viele positive Effekte.
Man ist sicherer, wenn man mit sich selbst fein ist, hat man auch eine ganz andere Grundsicherheit, mit egal welche Situation auf einen zukommt. Also Schönheit ist nicht nur oberflächlich, ne? Schönheit hat so viel tiefere Schichten, finde ich.
Was ist denn Schönheit für dich, Frau Workhardt?
Frau Workhardt findet auch, also das, was man nach außen strahlt, wenn man mit sich fein ist, eigentlich die Schönheit ist. Und das ist gar nicht daran gekoppelt, ob du einer Norm entsprichst.
Ja, das ist schön gesagt.
Herr Lemke?
Für euch, ja.
Das ist eine schwierige Frage eigentlich, weil ich den Satz, den du gerade gesagt hast, schon perfekt fand, Nathalie. Aber ich finde Natürlichkeit extrem schön. Und es muss nicht nur die Gattung Mensch sein, sondern ich finde halt einfach, dass die Natur an sich schon extrem schön, nahezu perfekt ist, auch wenn es nicht symmetrisch bedeutet.
Mhm. Öfters sind sehr symmetrische Gesichter auch nicht unbedingt schön. Man kennt das von Instagram, ne? Man hat so, wo man so zwei Hälften von Promis, ich glaube, das war Brad Pitt oder sowas, da wurden einmal das echte Bild gezeigt und dann zweimal die rechte Hälfte, zweimal die linke Seite. Ja. Das war furchtbar.
Ja, plötzlich gar nicht mehr attraktiv.
Das ist.
Und was ist es für dich, Max?
Für mich? Ich antworte mit diesem
Geld.
Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn wir jetzt gesagt haben, Männer sehen eher das Ganze und Frauen eher das Teil, eher dann habe ich einen weiblichen Blick, so ich finde Details schön. Ich würde niemandem das Aussehen kommentieren, das ich nicht Hammer finde, so würde ich nie machen. Aber ich würde dann fast sagen, ich bin ein Renaissance-Mensch. So, also ich war jetzt vor kurzem in Florenz, ich fand Florenz schön. So, ich finde Symmetrie schön. Ich werde das nie vergessen, wir hatten eine Führung in einem Museum, in dem Lauter Büßmann, der die Führung gemacht hat, Michelangelo David uns gezeigt. Und er hat gesagt, oh, schaut mal, die Hand hier ist doch eigentlich zu groß, oder? Und ich war schon so, shit, ja, ich hab's auch gesehen, die Hand ist so ein bisschen groß irgendwie. Wieso hat der so eine große Hand? Und das hat mich richtig gestört.
Schon
ich habe richtig gemerkt.
Für Detail,
und ich so, oh, der ist eigentlich, aber diese Hand, ne, warum ist denn die so groß und so? Und dann eher so, weil diese Figur nicht auf der gleichen Höhe hätte stehen sollen wie du, sondern auf dem Duomo. Und dann hättest du die von unten gesehen. Und jetzt geh mal, und dann bin ich so hin, und dann stell ich so hin, und dann habe ich mir gedacht, okay, noch ein bisschen zurück. Und plötzlich
hat alles Sinn
ist diese Hand perfekt symmetrisch. Und dann schaut er mich so an und sagt, Michelangelo never fails. This is not an error. Michelangelo never fails. Und ich so wie ich und bin gestolpert.
Es zeigt ja auch wieder, dass es immer auf den Blickwinkel ankommt, aus dem wir Dinge betrachten. Das können wir eigentlich aufs ganze Leben übertragen. Also nur weil es aus deiner Perspektive gerade nicht symmetrisch aussieht oder ästhetisch aussieht, muss das noch lange nicht bedeuten, dass es nicht aus einem anderen Blickwinkel perfekt wirkt.
True. Genau so. Eigentlich sind wir alle eine Anamorphose. Ein Kunstwerk, was nur aus einem einzigen Blickwinkel perfekt ist.
Und ich mag diese kleinen Dinge, ob das jetzt bei der Nina die Mundwinkel, die Grübchen sind, weißt du?
Finde ich auch sehr schön.
Das ist unfassbar schön.
Hast du gemacht?
Nee, die sind echt.
Nee, also
kann man tatsächlich machen, ne?
Ja, einfach das machst du hier mit einem Druckluft. So reingetackert.
Weißt du, was ich gerade noch als Kommentar zu der Symmetrie? Als ich die Ausbildung gemacht habe, hatten wir eine Dozentin, die ewig Kunst in Polen gemacht hat. Und bitte nicht persönlich nehmen, du bist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Du bist einer der zwei, die ich kenne. Nein, Spaß.
Ich kenne nur dich.
Und sie meinte, in unserer Ausbildung, Symmetrie ist die Ästhetik der Dummen.
Kann ich mir richtig gut vorstellen. Bin ich fein damit. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber für mich ist ein Kreis ist ein Kreis. Und das
aber ich wollte nur sagen, mit dem Vergleich, guck mal, er hat den Glück, sein Bild ist nur etwas, was statisch sein sollte. Ne? Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die Ästhetik an einem Gesicht, ne, der sich bewegt, der unterschiedliche Schichten hat, ne, der, wie gesagt, sich bewegt. Ne, die Bewegung, der auch sich ändert mit der Zeit. Das ist jetzt nicht, dass wir so einmal was produzieren, sondern es ändert sich mit der Zeit. Mhm. Es ist viel schwieriger, als was man denkt. Und da muss ich nochmal in deinem Satz, Schönheit ist die Natürlichkeit. Das Schwierigste sind die natürlichsten Ergebnisse.
Ja.
Das ist wirklich das. Nichts anderes. Große Lippen, das geht schnell.
Ja, aber aussehen, als wäre nichts gemacht. Einfach nur ein frisches Erscheinungsbild. Ja. Das ist eigentlich so die Kunst.
Aber ist es nicht schön, dass wir irgendwie so halt an einem Tisch auch so viele, was man
auf
dann
jeden
wirklich
Fall
schön empfindet? So.
Ja.
Heißt übrigens nicht, dass ich andere Dinge nicht mag, ne? Sondern es ging jetzt nur darum, wenn ich so sagen würde, so, wenn ich Richtung meine persönliche Perfektion gehen würde. Wie kamst du dazu, die eigene Praxis aufzumachen?
Durch meinen Partner Manuel. Wir haben uns
geiler Typ ist hier. Ja. Hi Manuel,
liebe Grüße.
Hi mein Schatz. Also wir haben uns kennengelernt, da war ich schon, ich glaube so 1,5 oder 2 Jahren in der Pathologie und wir haben uns kennengelernt damals im Sport. Ich war auch Leistungssportlerin im Studium, habe viel Powerlifting gemacht.
Wow.
Danke, dass du auf mich gesagt hast.
Sehr gut, danke.
Und wir haben uns im Sport kennengelernt und tatsächlich hat er mir eine andere Seite der Welt, die ich noch nicht konnte. Also wirklich meinen Horizont eröffnet und mir klar gemacht, dass wir das Leben vor uns haben und es darf in alle Richtungen gehen. Und wir haben uns dann zusammen tatsächlich durch Gespräche entschieden, zusammen diesen Schritt zu gehen. Also
als Team.
Ja, also. Genau, als Team. Also er hat mir den Mut gegeben, anders zu denken auch. Das kann man wirklich sagen. Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo Leistung wichtig war, Studium wichtig war, Schönheit nicht wichtig war. Also Make-up bitte nicht. Ich habe 4 Brüder. Also wirklich.
Kein Wunder, dass du Powerlifting machst.
Du musstest ja alles erkämpfen. Ja.
Genau.
Ich gehe zum Militär und mache Powerlifting.
Also ich war wirklich, die Gedanke, was kann ich mit den Händen machen? Diese feine Arbeit, da kann ich mich wirklich, ja, das macht mich wirklich glücklich.
Das erfüllt dich.
Genau, das erfüllt mich, ohne kranken Menschen zu sehen. Trotzdem, dass mein Studium mir was bringt. Und diese Arbeit, wie gesagt, zwischen Hand und Gehirn und Augen. Und was gibt's da Besseres als die nicht-invasive ästhetische Medizin?
Und ja, trotzdem Menschen zu helfen.
Und ich gebe Selbstbewusstsein. Und wenn ich mir denke, wie viel heute mit den Ergebnissen jeden Tag da draußen sind, das ist nicht so wie eine Tasche, die man sich kauft, die man in dem Schrank lassen kann. Das nimmt man mit sich mit, das trägt man mit sich jeden Tag und das gibt einem was zurück. Es ist wirklich das.
Ich habe meine Frau extra nochmal vorher gefragt, ob ich die Geschichte ganz kurz erzählen darf, weil das ja doch eine persönliche Geschichte ist. Ich habe das Go bekommen, den Kontext ganz kurz. Meine Frau hat super krass schönes, dickes Haar. So,
also einfach bis in die Kniekehlen, den tollsten Haarwuchs der Welt.
Brutalen Haarwuchs und wunderschönes Haar, aber nicht nur am Kopf, sondern früher eben auch als Körper. Das kennen die Menschen mit schönem, dicken, schwarzem Haar.
Hello,
sagen.
I'm here.
So, das kennt man. Und sie litt als junges Mädchen sehr darunter. Ja. Rasieren war irgendwie blöd, bis der einen Tag glatt, einen halben Tag, dann kommen die Pickelchen tagelang und dann sind schon wieder dicke, schwarze Stoppeln da und ich habe da mit ihr drüber geredet, weil sie hat eigentlich ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie sich da irgendwie so, weil die lässt sich nicht in den Norm pressen so. Und dann sagt sie, na gut, ich war in meiner Jugend, sie kommt aus Pirmasens, sie war das einzige Mädchen in ihrem Freundeskreis, das Körperhaar hatte. So, ne, die ist zwischen blonden und weißen Mädels aufgewachsen und das ist funny, weil heute gibt es Frauen wie meine gute Freundin Janelle aus Berlin, die Achselhaar, Augenbrauen, kultiviert, Monobraue, zack, fucking hot aussieht, Shootings hat von Adidas über Puma, über was auch immer alles und Vorbild ist und die Cat sagt halt, hätte das sowas gegeben, hätte sie das einmal gesehen, die hat es mir gestern nochmal gesagt, sie erinnert sich heute noch, als sie das erste Mal eine H&M-Werbung gesehen hat, wo ein Mädchen Achselhaare und so ein bisschen Haare auf dem Bauch hatte. Und sie hat sich vor dargestellt und hat gesagt, boah, und so. Und davor hat sie sich immer falsch dafür gefühlt. Was deswegen, also wir sind total dafür, dass sowas gezeigt wird. Bitte zeigt es, weil damit die Leute sich repräsentiert sehen.
Ja.
Janelle, wir lieben dich dafür. So, ich habe übrigens die Kommentare auch schon, also ne, die hat teilweise Reels, die irgendwie 1,5 Millionen, oder TikToks, die 1,5 Millionen, 2 Millionen, 4 Millionen. Und was da drin ist an Scheiße.
Ja.
Hauptsächlich zu 90% von Männern,
ja,
die meinen, sie müssen die Monobrau irgendwie kommentieren. Aber gut, das ist jetzt nicht der Punkt.
Na, es ist traurig.
Es ist einfach nur traurig. Ja. Auf jeden Fall ist sie dann als erwachsene Frau zu dir gekommen. Und du hast sie komplett gelasert. Übrigens noch heute super glatt, die ganze Cat.
Die ganze Cat.
Da hast du also eine Patientin, die durch diesen Eingriff damals super viel an Lebensqualität gewonnen hat. Wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Also weil eigentlich war der Leidensweg, dann das Ding.
Ich kann nur sagen, ich fühle es zu nicht 80% nach, sondern 3000%. Ich meine, die Zuhörer haben mich nie gesehen. Ich habe aber gesagt, ich bin Halib aus Indonesien. Da weiß man, wie die Frauen, was sie für Haare haben. Also meine sind auch nicht sehr dünn. Und mein Papa ist ein bisschen Franzose. Und jetzt nimmt man bisschen die Pilosität von dem französischen Vater, das gekoppelt mit den Haaren aus Asien, und das macht auch eine bestimmte, ja, vorhandenes Haarwachstum am Körper, nicht nur auf dem Kopf. Und ich kann auch nur sagen, wie es für mich schlimm war in die Schule. Ich wurde auch gehänselt und mir wurde, ich war, glaube ich, war 11 oder 12, an meinem Geburtstag haben die mir einen Rasierer gegeben.
Wow.
Also da zittert auch ein bisschen meine Stimme.
Kinder, ne?
Ja, Kinder, wirklich. Wahnsinn. Also wirklich schlimm. Meine Mama wusste gar nicht, was sie mit mir anfangen soll, weil sie selbst die Haare auf dem Kopf hatte, aber die nicht am Körper. Mhm. Ja? Und sie hat ganz viel Spaß gehabt, mir versuchen, die Beine zu epilieren. Deshalb fand sie sehr lustig. Ich fand es persönlich nicht so unbedingt lustig. Das war für sie ein bisschen so, ne, gucken, was soll man da machen? Sie wusste nicht so genau. Und mein Papa hat mir am Ende vom ersten Jahr den Numerus Clausus, als ich den geschafft habe, habe ich ihm gesagt, so, Vater, wir müssen jetzt reden, weil die Haare an den Beinen, die kommen nicht von der Mama.
Das sind deine Haare.
Du bist schuld.
Genau. Das sind nämlich deine. Ja? Und ich habe jetzt sehr viel geleistet. Ich hätte gern eine Sache, und zwar diese Haare weg.
Ein
ja?
glattes Bein.
Zwei.
Nächstes Jahr das andere.
Erst wenn ich Ärztin bin. Und tatsächlich hat er mir da sehr, sehr, sehr geholfen, und ich bin ihm immer noch dankbar, dass er das für mich damals bezahlt hat, weil das war auch sehr teuer, diese Laserentfernung. Mhm. Und ich dachte mir schon, aber ich wusste nicht, dass in die Richtung Schönheitsmedizin gehen würde. Ich hätte auch anfangen nur Botox und Hyaluronsäure anbieten können, aber weil ich wusste, wie sehr das helfen kann, haben wir auch gesagt, wir fangen die Praxis von null an. Wir investieren auf jeden Fall in einem guten Lasergerät für die Haarentfernung.
Cool.
Und das ist eine Behandlung, die täglich durchgeführt wird. Und es heißt nicht, dass man Haare oder keine Haare haben sollte, sondern jeder sollte sich in seinem Körper wohlfühlen. Und es gibt kein falsch oder richtig, sondern die eigene Entscheidung. Es gibt vielleicht Stellen, wo es gefällt, anderen nicht. Mhm. Und es freut mich wirklich sehr zu hören, dass sie immer noch glücklich ist mit den Ergebnissen.
Also, auch ich so. Also, ne, also ich leide ja dann auch mit, wenn jemand... Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite will ich nicht, dass Menschen gehänselt werden für etwas, was irgendeinem Ideal entspricht, dass ihnen aufgezwungen wird, das aber dann wieder nur zu einem bestimmten Typ passt. Mhm. Und dann versuchen alle, sich in den Typ zu pressen. Das Wichtigste wäre ja eigentlich zu sagen, das ist mein Körpertyp, so bin ich und so nehme ich mich an. Das wäre eigentlich die schönste Lösung, so auf einer Seite. Und auf der anderen verstehe ich aber auch, wenn ich sage, das ist mein Ideal und ich kann das erreichen, dann hole ich mir das. Weil wo es zum Beispiel nicht geht, ich bin jahrelang hinterhergerannt meinem Zwillingsbruder The Rock. The Rock hat aber, das ist, also dem seine Handgelenke sind doppelt so dick wie meine. Der ist kein dünner Mann. Wenn der nicht trainieren würde, wäre der massig. Ich kann nie so aussehen wie er. Egal wie viel ich fress, egal wie viel ich trainiere, egal wie sehr ich mich geißel. Mhm. Das ist ein Ideal, dem ich hinterher renne, das mir schadet. Mhm. Und das zu einer Dysmorphie auf den Körperschemastörung geführt hat. Ich habe versucht, das zu erreichen. Ich hätte jetzt noch, was weiß ich, Vince Russo, Sister Null, ich hätte jetzt noch Bodybuilder sein können. Aber trotzdem hätte ich nicht so ausgesehen.
Ja.
Und da muss man, glaube ich, für sich selber abwägen. Was ist etwas, was ich erreichen kann? Mit kleinen Veränderungen, mit ein bisschen Anstrengung, vielleicht mal mit einem Investment. Wir können Fesseln zum Beispiel gerade nicht dünn machen. Wir können Handgelenke nicht verändern noch. Das ist alles noch so, weißt du, was ich meine?
Ich würde sagen, dass ein Grundprinzip ist, dass alle Extreme schlecht sind.
Mhm. Können wir schlecht definieren? Für die Psyche und als Außenwirkung für andere, um nachzueifern? Oder
was meinst du mit schlecht?
Ja, dass es zu viel Risiken gibt. Mhm. Der Beispiel ist, wenn das Ideal ist, sehr muskulös zu sein und nur muskulös zu sein, dass man dann sagt, okay, mit welchen Risiken ist das verbunden, dass man Hormone nimmt, was nicht in sich per se schlecht ist, sondern zu viele Hormone. Ja? Mhm. Und das vielleicht auch nicht medizinisch kontrolliert, weil kein normaler Arzt mitmachen würde. Das ist das, was ich als schlecht bezeichnen würde.
Absolut. Und vor allen Dingen, wir müssen uns ja auch mal kurz vor Augen halten, dass jedes Idol, nennen wir es mal mit Absicht Idol, also falsches Vorbild, einen gewissen Lifestyle mit sich bringt. Und wenn du nicht bereit bist, 6-mal am Tag zu essen, 3-mal am Tag zu trainieren, weil du halt einfach ein Leben hast, wo du sagst, ey, ich würde gerne so aussehen, aber mein Leben würde das niemals zulassen. Und dann trotzdem diesen heftigen Wunsch hast, so auszusehen, dann ist eigentlich vorprogrammiert, wenn du Hilfsmittelchen nimmst, dass es anders aussehen wird.
Finde ich aber auch gut, dass du sagst, der Lifestyle, der nicht passt. Bei mir war es das Essen. Ich habe nämlich andere Probleme, ich vertrage nicht so viel Essen. wenn ich so viel esse, gehe ich 5-mal am Tag scheißen. Also das, ja, ist, das geht nicht. Ich kann es nicht. Mein Körper verwertet es nicht. Mir geht es einfach dann schlecht. Ich werde krank. Literally krank. Entwickle Glutenunverträglichkeit, entwickle das. Und es gibt ja auch andere Teile, wenn junge Frauen sich vergleichen mit einer Kim Kardashian oder mit jemandem, dessen ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, so auszusehen. Sein
Aussehen, ja.
So. Dann ist es zum Scheitern verurteilt.
Ist es vor allen Dingen, wenn du damit nicht dein Geld verdienst. Ja. Man kann ja, ja Idole und Ideale haben, aber auch ein Dwayne The Rock Johnson verdient ja sein ganzes Brot mit seiner Marke, mit sich selbst. Und dass er dann auch vielleicht über seine eigene Gesundheit geht, selbst wenn er schon diesem Körpertyp entspricht, ergibt insofern Sinn für mich, als dass das das Opfer ist, was er bringt. Aber ich glaube, die Gefahr besteht, wenn wir in Anführungszeichen und alle, die auf Social Media unterwegs sind und vielleicht einen 9-to-5-Job machen, Idealen hinterhereifern, die uns eigentlich krank machen.
Und trotzdem finde ich das total toll, dass du eine Möglichkeit bietest, Menschen, die einen Leidensdruck haben, die Tür aufmachst, ein Gespräch führst und mal schaust, was ist denn eigentlich der Grund, warum möchtest du das machen, warum möchtest du dies machen? Und dann im Gespräch, damit hast du bei mir direkt offene Tore eingerannt, weil ich das total toll finde, zu gucken, okay, wo ist hier der Issue und ist es notwendig?
Ja, also zum Thema sich selbst sehen und dann an Botox denken, während Covid, das war wirklich, ist auf einmal hat jeder seine Zornesfalte wahrgenommen, also die zwischen den Augenbrauen.
Wegen der Maske? Weil du nur noch die Maske siehst.
Maske, die haben alle die Maske und die Mimik, die war nur da oben und jeder hat sich im Computer gesehen. Das war Homeoffice, Computer, da sehe ich mich, oh je, ich sehe jetzt so aus.
Stimmt.
Zum ersten Mal konfrontiert mit sich selbst.
Zoom. Genau, und da sieht man, was sich sehen von außerhalb, während man spricht, was es da für einen Effekt hat. Wenn wir jetzt zum Thema Botox oder Botulinumtoxin sagen wir eher, oder Muskelrelaxans ist richtiger, ist ein Protein, was am Endeffekt die Muskelbewegung blockiert. Und ich sage, jedes Mal Botox sollte nicht einfach so spritz und fertig nach Hause, sondern wir ändern die Mimik. Und die Mimik vor allem im oberen Gesichtsdrittel. Was macht die Mimik im oberen Gesichtsdrittel? Sie zeigt Emotionen. Was machen wir mit den Emotionen? Wir kommunizieren. Und am Ende, und das ist das, was viele als nicht schön empfinden, ist, wenn die Mimik beeinträchtigt wird, weil die Emotionen nicht mehr sozusagen wahrgenommen werden. Mhm. Ist sie jetzt sauer? Ist sie jetzt überrascht? Guckt sie jetzt böse? Man sieht ja nicht viel.
Ja.
Und deswegen ist auch da wieder die Kunst, bei dem Botox die Muskel so zu verstehen. Und deswegen guckt man sich das immer bei der Mimik, also einmal böse gucken, einmal hochziehen, ganz dolle lächeln. Es sollte so sein, dass man davon wirklich nicht zu verändert wirkt. Man sollte frischer und weniger böse wirken. Die Zornesfalte ist zum Beispiel wirklich verbunden mit ausschließlich negativen Emotionen. Das ist böse gucken, konzentriert sein. Wenn wir jetzt die Stirnfalten gucken, das ist nicht nur negativ. Das kann auch, ich bin überrascht. Ja, genau dann dieses Oh. Ja.
Mimik kann ich gut.
Die Krähenfüße sind Falten, die eher verbunden sind mit jemandem, der viel lacht. Ne? So Freude. Und deswegen muss man wirklich gucken, welche Emotionen man wegnimmt, indem wir Botox unterspritzen. Und bei Frauen ist öfters das Ideal, dass die Augenbrauen seitlich ein bisschen höher gehen, ein bisschen so Cat-Eye-mäßig. Mhm. Und deswegen macht man an diese Stellen seitlich über die Augenbrauen öfters weniger Botox, dass es schön nach oben geht. Jetzt stellen wir mal vor, wenn wir das zu dir machen würden, schön Botox hier unter den Augenbrauen da, dass es schön nach oben geht, würden wir was machen? Eine Feminisation.
Ja, genau.
Und deswegen muss man schon aufpassen, wie man es unterspritzt, um nicht die Wahrnehmung zu ändern. Und nicht das Gesicht entweder mehr böse. Manche sagen nach dem Botox, irgendwie sehe ich jetzt total böse aus. Wenn es hier zu viel ist und das Ganze gar keinen Halt mehr hat, dann hängt die Augenbraue. Und dann guckt man wiederum auch böse.
Habe ich dich richtig verstanden, dass der Muskel nicht mehr kontrahieren kann?
Ja. Also tatsächlich blockieren wir einfach, dass der Muskel sich bewegt. Man kann es schon so machen, wenn es zum Beispiel weniger Botox ist, das nennt man auch gern Baby-Botox, dass er sich immer noch ein bisschen bewegen kann. Ja, mittlerweile sage ich trotzdem, bei Babybotox, klar, es sind weniger Anhalten, dadurch ist ein bisschen Bewegung da, aber spätestens nach zweimal sagen die Patienten, Frau Kirk, ich verstehe das nicht, das bewegt sich und die Wahrnehmung ändert sich auch mit der Zeit. Das, was die Patienten sich am Ende wünschen, ist am Ende fast immer trotzdem, dass es eine richtige, volle Dosis ist, weil Botox, und das kennst du auch, nicht statisch ist. Das heißt, es fängt an zu wirken, dann hat man dieses Plateau nach 2-3 Wochen und die stärkste Wirkung ist wirklich 6 bis 8 Wochen. Und danach fängt die Bewegung wieder langsam an. Und das ist wirklich eine Sache, man muss es genau erklären, weil sonst denkt man sich, okay, ich unterspritze Botox, morgen bin ich glatt gebügelt und in 6 Monaten kann ich es wieder machen, weil es über Nacht wieder Falten gibt. So ja, funktioniert es
nicht. Aber eins muss ich jetzt schon mal sagen, wir sind ja jetzt sehr pro positiv. Trotzdem ist es natürlich... Ich bin Suchttyp, in Anführungszeichen. Sucht ist ein schwieriges Wort. Aber alles, was irgendwie abhängig machen kann, macht mich abhängig. Relativ schnell. Und ich habe gemerkt, dass ich das Gefühl, das ich in meiner Stirn habe, wenn das direkt dann anfängt, dass ich das sehr gerne mag.
Ja, das kenne ich auch.
Dass ich das sehr, sehr gerne mag. Dass mir das fühlt sich fast jetzt schon so, also es fühlt sich fast an, als würde jemand eine Hand auf die Stirn legen, von dem du magst. Genau, ja. So ein bisschen. Und dann so ein bisschen so ziehen, so leicht.
Ja.
Ganz leicht. Und so fühlt sich das eigentlich an. Und ich kann dir was sagen. Ich bin hooked auf das Gefühl jetzt schon so. Und ich bin halt jetzt 42, deswegen kriege ich das hin und so, aber das ist ja schon ein Gefahrenpotenzial dabei.
Es ist ein riesiger Gefahrenpotenzial ist da und deswegen ist die Entscheidung, zu wem man hingeht, sehr wichtig, weil es gibt leider in unserer Branche und es gibt viele Kollegen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt gute Vorbilder sind. Genauso wie es auch sehr viele gute Kollegen, die gute Vorbilder sind. Das Suchtpotenzial ist da. Für den Patient, aber Achtung, für den Arzt auch.
Das, ich habe mir das gedacht, ich habe so viele Ärzte schon gesehen, die auch selber komplett gemacht sind, alles. Ne?
Also, der Zugang ist da. Ne? Das ist sehr, da. Muss man sich nur... Ne?
Das sagt man, vor allen Dingen, das macht es ja total einfach. Ich habe ja den Plan, ich weiß, was ich tue. Und
mir kann es ja nicht passieren, ich bin ja ein Experte. So, ne? Dann,
willkommen in meiner Welt.
Ich war tatsächlich bei einem sehr angesehenen, teuren Arzt, der ein super Standing hat. Und ich kam rein und der Mann war... extrem schlank, also so auffallend schlank, hatte Wangenknochen, also von hier bis nach Ding, hatte eine Jawline, die habe ich von der Autobahn schon gesehen. Und ne, was du erwartest, fast schon von einem Chirurg sind irgendwie gepflegte Hände oder so, ne? Aber ja, das ging so viel weiter. Also da war jemand gesessen, der extrem viel Geld in sein eigenes Aussehen investiert hat und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon ein bisschen zu weit gegangen ist. Weil wir dann beim Rausgehen auch, hat meine Begleitung dann gesagt, du, der ist bei um die 60. So, und der sah halt eigentlich aus wie am Anfang 40, Mitte 30, so, also weil der war so glatt und so, aber das hat nicht stimmig.
Ja,
es war zu viel.
Man merkt ja, aber das dieses Alt-Jung-Wirken, das ist ganz merkwürdig, also das passt einfach nicht.
Ja, es hat eigentlich dann nicht mehr viel mit Ästhetik zu tun, wenn es nämlich keine Form von Natürlichkeit mehr in diesen Menschen gibt, die Authentizität geht auch verloren.
Die war weg.
Ja.
Und ob er müsste es ja selber auch wissen. Und aber da weiß ich nicht, ob das noch ist, so dass er das zeigt. Weißt du, dass er das nach außen zeigt? Oh, schau mal, was alles möglich ist. Oder ob er sich selber schon verloren hat in dem Ding.
Ich denke eher Zweiteres. Denn zeigen kannst du auch an tollen, bearbeiteten Patienten vieles. Ja. Also du musst ja nicht deine eigene Litfaßsäule sein in dem Fall.
Das teure Auto könnte auch theoretisch reichen. Aber öfters sehen sie das selbst genau leider nicht mehr.
Ja.
Was könnten wir den Betroffenen noch raten? Also ich meine, du hast viel machen lassen, Nina, ich habe was machen lassen, Roman ist noch, wie Gott ihn schuf, schön. Du arbeitest, was hättest du denn für einen Rat, Nathalie? Was?
Ich wünsche mir unterschiedliche Sachen tatsächlich. Einmal an der Gesellschaft mehr Akzeptanz, an den Kollegen weniger Ego und mehr Ethik, an meine Patienten und alle möglichen Patientinnen allgemein mehr Vertrauen in die Beratung.
Kommen die Leute mit so gefilterten Bildern und sagen so?
Tatsächlich, ja. Also wirklich, ich sehe so und ich möchte so aussehen.
Wie ein Friseur.
Wow.
Mein Herz blutet jedes Mal.
Ja. Ja. Mit was für einer desillusionierten Vorstellung auch viele herkommen. Ne?
Ja.
Ich komme vorbei, ich möchte aussehen wie Cristiano Ronaldo.
Beim Friseur war das ja schon früher so. Also saßt du so da und dann habe ich so mitbekommen, so eine Frau zeigt so ein Bild so von so einer Schießdeck mit dessen. Das wird aber nix halt.
Gibt es was, wo du sagst, ey, das mache ich nicht? Also zum Beispiel, was weiß ich, ein drittes Auge auf die Stirn pflanzen, so Tänchen-Han-mäßig. Was machst du nicht? Was wäre illegal?
Naja, illegal wäre es in sich nicht. Illegal ist auch ein großes Thema, was Schönheitsmedizin angeht, weil das wird zum Beispiel von Kosmetikerinnen unterspritzt. Das wäre illegal. Also man darf es schon machen, nur es ist, es passt nicht zu der Ethik in sich. Also ich glaube, die verrückteste Anfrage war tatsächlich dieses Vorher-Nachher mit einem Filter, wo man das Nachher-Bild einfach gar nicht mehr die Patientin selbst war. Es ist einfach nicht machbar. Und dann darf auch ja wieder die Zeit genommen werden, das zu erklären. Aber es gibt tatsächlich also grundsätzlich ein paar Behandlungen, die wir nicht durchführen, wie zum Beispiel den Fadenlifting. Also man kann sich Fäden, man muss sich so vorstellen, ne, die man benutzt, um eine Wunde zuzunähen, die kann man ein bisschen geändert im Gesicht benutzen, um zu ziehen, um das Gesicht zu ziehen.
Für so einen Lifting-Effekt.
Genau, so ein Lifting, das nennt man Fadenlifting. Das machen wir zum Beispiel nicht. Ja. Bei Lippen müsste ich schon mehrmals Nein sagen, weil Lippen einfach wirklich so ein feines Areal sind. Ne? Lippen sind begrenzt, es gibt das Lippenrot, das Lippenweiß. Ich sage gern zu der Patientin, sie müssen das verstehen, das Lippenrot ist so wie das Zimmer jetzt. Wenn wir das Zimmer einmal voll haben mit Wasser, dann ist es voll. Was passiert, wenn wir noch mehr machen? Da gibt es an der Tür so ein kleines Loch. Ne? Und da wird es anfangen, da rauszukommen. Wo landet die Hyaluronsäure? Über die Lippe. Und was hat man da? Das wird ein bisschen so wie eine Mustache. Ne? Das wird alles so...
Na, eine Mustache.
Mustache.
Oh. Mustache.
Ja, ein Mustache. Also tatsächlich sieht man mit der Zeit so wie einen Schatten über die Lippe. Ich mache das nicht. Das ist ein Nein, den ich leider sehr oft sagen muss.
Die sieht man ja eigentlich jetzt mittlerweile überall.
Das ist doch so cool. Das heißt, du bist super straight, wenn das schon das Äußerste ist. Also ich habe mir Sachen vorgestellt, wie, ich habe ja gerade gesagt, drittes Auge oder irgendwie, was ich, vielleicht gibt es ja irgendwelche Freaks, die sagen, ich hätte gerne nur die Hälfte meines Gesichts gemacht, weil ich will auffallen oder irgendwas, wo du schon weißt, ey, Bro, ich bin nicht der richtige Arzt. Du brauchst einen Arzt, aber ich bin nicht der Richtige.
Aber wenn man unsere Instagram-Seite sieht, der Auftritt allgemein sollte so sein, dass man schon wie sich selbst auch auftritt. Ja? Und diese Authentizität führt schon dazu, dass niemand, der riesige Lippen haben will, normalerweise zu uns erst anfragen wird. Und dafür gibt es genügend anderen, die sich gerne so zeigen, weil sie es auch als schön empfinden. Und diese extremen Anfragen haben wir nicht.
Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Restaurant, wo du keinen Alkohol kaufen kannst. Einfach aus Prinzip. Und wenn du es haben willst, dann gibt es das halt nicht, weil hier gibt es was zu essen und keine Drogen.
Ja.
Okay, gut.
Das ist ein super Vergleich. Ist genau das, ja.
Okay, ey, wow. Nathalie, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns das Fenster in deine Welt aufgemacht hast. Ich finde es alleine, dass du nach ethischen Grundsätzen handelst. Das ist einfach toll.
Dankeschön.
Das kann man nicht laut genug sagen, weil ich glaube, dass es ganz einfach wäre, sich die Taschen, also wahrscheinlich werden die Taschen so oder so voll, aber sich noch voller zu machen und das auf Kosten von anderen. Und den Eindruck habe ich überhaupt nicht bekommen. Ganz im Gegenteil. Total toll. Danke.
Das freut mich. Ja, und wenn ihr uns eure Beauty-Patzer, Schönheitsgeschichten, Erfahrungen oder Fragen stellen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an gj@swr3.de und auch ich sage danke. Ich bin so dankbar dafür, eine so verantwortungsvolle Ärztin wie dich kennen zu dürfen.
Dankeschön. Oh, nur ein Punkt wäre mir wichtig tatsächlich. Hä? Wir leben fast alle länger und irgendwann passiert das, was du beschreibst. Man fühlt sich innerlich so jung, man sieht was anderes und diese Diskrepanz zwischen wie fühle ich mich und was ich im Spiegel ist die, die uns öfters dazu bringt, was zu machen.
Okay, nice. Ey, ihr Lieben.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Heute empfehle ich euch den Podcast MDR Investigativ. Hinter der Recherche. Da geht es um Spannendes, wie das Rätsel um die gestohlenen Juwelen aus dem Grüngewölbe in Dresden. Unsere Investigativjournalisten gucken, gab es da eigentlich weitere Helfer oder konnten die Einbrecher aus dem Berliner Remo-Clan wirklich den spektakulären Einbruch durchführen, ohne sich vor Ort auszukennen? Außerdem beleuchten unsere Investigativen für euch die Frage, was die True-Crime-Faszination mit den Angehörigen der Opfer macht und warum diese Formate so beliebt sind. Weitere kritische Infos zu unterschiedlichsten Bereichen, wie beispielsweise Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und, gibt's im Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche einfach zu finden in der ARD Audiothek.